Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Abgedreht im neuen Jahr. Herzlich willkommen bei unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Donald Sutherland haben wir im Porträt in der Sendung heute. Wir schauen kurz auf die Golden Globes am Ende und genauer auf die Hintergründe und Bedeutung von Agnieszka Hollands Die Spur. Den Anfang aber machen wie immer erstmal die neuen Filme der Woche. Und 2018 geht so los wie 2017 mit einem Musical. Das Musical ist offensichtlich zurück. Und nach dem Erfolg von La La Land schlägt nun The Greatest Showman in die gleiche Kerbe. Dass Hugh Jackman in der Hauptrolle singen und tanzen kann, ist dabei ein eindeutiger Pluspunkt in dieser musikalisch märchenhaft ausgemalten Biografie des Zirkuspioniers P.T. Barnum, der im 19. Jahrhundert bärtige Frauen, Seejungfrauen, Affenmenschen oder Riesen und Kleinwüchsige als Attraktionen versammelte und mit der Tour der Sängerin Jenny Lind damals ein Vermögen verdiente. Er war ein ausgemachtes Showtalent, einer, der wusste, wie man Werbung macht. Hier im Film ist er aber vor allem ein Träumer, der seine Frau, seine Kinder und seine exotischen Schützlinge liebt.
Und womit treten Sie auf, Mr. Carlyle?
Gar nicht, ich habe nichts zu zeigen.
Jeder hat was er zeigen kann.
Wie gesagt, The Greatest Showman ist ein Musical-Märchen, das allerdings sehr oft eher wie ein langes Musikvideo wirkt. So wie ein Rihanna- oder Take That-Song über das Träumen bebildert mit einer hippen, farbenprächtig historisch romantisierten Zirkusleben-Interpretation und coolen Tanzmoves. Manchmal geht das ganz gut auf und lässt einen mitwippen, manchmal wiederholt es sich nur einfach und manchmal wirkt es etwas sehr naiv. Doch auf seine ganz spezielle Art und ohne zu viel Tiefgang greift The Greatest Showman durchaus hübsch und sehr melodisch nach den Sternen. Ja, Die Spur ist ein düsteres, polnisches, modernes Märchen. Ja, der Film hat etwas zu sagen über das heutige Polen. Aber er erstickt nicht an seiner Bedeutungsschwere, so wie es bei früheren Filmen von Agnieszka Holland oft passierte. Ein Thriller, ein Psycho- und Naturthriller, ein Krimi voller Morde an Menschen und Tieren ist das. Im Mittelpunkt eine ehemalige Ingenieurin, die in der polnischen Provinz nahe der Grenze zu Tschechien als Einsiedlerin lebt. Nebenbei als Englischlehrerin arbeitet und sich ansonsten gegen die Jagd auf Tiere einsetzt. Tja, und dann sterben auf einmal auch die Menschen. Keine guten allerdings, sondern böse Jäger.
Eine Legende hier aus der Gegend, noch aus deutschen Zeiten. Der Nachtjäger trieb hier sein Unwesen. Er flog auf einem schwarzen Storch und er war immer in Begleitung von Hunden. Er jagte schlechte Menschen, alle fürchteten ihn, alle.
Die Spur ist ein Rundumschlag, mutig und mit schwarzem Humor erzählt. Es geht gegen die Verlogenheit von Kirche und Mächtigen. Es geht um das Übel, das überall lauert und um den Aufstand der Gerechten, die Rache nehmen, wenn man so will. Eine spannende Meditation über das Leben, heutig und sagenhaft zugleich. Mit Das Leuchten der Erinnerung gibt der in Italien durchaus berühmte Paolo Virzi sein englischsprachiges Regiedebüt und konnte für die Hauptrollen eines betagten Paares auf einem letzten Wohnmobilausflug zwei echte Schauspielgrößen gewinnen. Donald Sutherland als unter altersbedingtem Gedächtnisschwund leidender John und Helen Mirren als ebenfalls schwer erkrankte, aber sehr patente Ella machen einen letzten Roadtrip durch Amerika. Ein Amerika während der Wahlkundgebungen Trumps, was zwar mehrfach deutlich wird, aber dafür seltsamerweise ansonsten gar keine Rolle spielt. Zentrum des Films sind einfach nur die beiden, ihre Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben, schmerzhafte und fröhliche.
Wo sind wir hier?
Oh, Ella, sieh dich an. Ich kann gar nicht glauben, dass ich mit jemandem verheiratet bin, der so wunderschön ist wie du.
Ohne Helen Mirren und Donald Sutherland wäre Das Leuchten der Erinnerung ein komplett unerträglicher Film. Aber die beiden sorgen dafür, dass aus dieser gefühligen Geschichte niemals sentimentaler Kitsch wird. Mehr als ein bewegter, nostalgischer Roadtrip durch das private Fotoalbum eines alten Paares wird allerdings nie daraus. Virzi fällt außer Postkartenmotiven und Postkartenpoesie nichts zu Amerika und unserer Welt ein. Das Leuchten der Erinnerung. Die Neustarts der Woche. Ebenfalls angelaufen ist auch Score, eine Geschichte der Filmmusik von Matt Schrader. Ein Film, der genau das ist, was der Titel verspricht.
This is why he's a revolutionary.
Er hat die Musik revolutioniert. Hans macht aus Streichern Gitarristen. Sie spielen einen Rhythmus. Und das ist wirklich enorm interessant.
Die Rede ist von Hans Zimmer, ein Deutscher, der in den 90er Jahren auszog, Hollywood zu erobern
und heute unter den Ersten seines Fachs rangiert. Der Fluch der Karibik. Wenige Takte nur und wir sehen Johnny Depp als Captain Sparrow vor uns. Musik ist der Herzschlag des Films. Auf den Spuren großer Filme und ihrer Musiker begleitet Schrader Aufnahmen in dem legendären Abbey Road Studio in London, fährt zu den Air Studios in einer umgebauten Kirche in Los Angeles, beobachtet die Komponistin Rachel Portman, die erste Frau, die für Filmmusik jemals einen Oscar gewann und die einzige Musikerin in diesem Film.
This is a film called Race.
Der Film heißt Zeit für Legenden. Ich arbeite seit einer Woche daran und komme gerade erst in den Prozess rein. Die Musik sollte einsetzen, wenn... Die Stelle kommt gleich. Ich fange ganz leise an.
Schrader lässt die erfolgreichsten zeitgenössischen Filmkomponisten zu Wort kommen. Unzählige Beispiele der amerikanischen Filmgeschichte zitiert er. So wird Score zu einer temporeichen Reise. Von den Anfängen der Filmkunst, als die Musik noch dazu diente, das laute Rauschen des Projektors zu übertönen, über die Hitchcock-Klassiker Vertigo oder Psycho bis zu Star Wars, Der weiße Hai, James Bond. Jedes Jahrzehnt hat seine Filme, seine Filmmusik.
Die 70er Jahre waren die Ära von John Williams. Die meisten Menschen erkennen die Musik von Der weiße Hai, Star Wars oder Jäger des verlorenen Schatzes, wenn man sie ihnen vorspielt. Wenn man die Melodie ohne den Rhythmus hört, erkennt man sie. Spielt man aber nur den Rhythmus, erkennt man sie auch.
Brian Taylor, verantwortlich für die Musik vieler Marvel-Filme, gerät ins Schwärmen, wenn er an seine musikalischen Vorbilder wie John Williams denkt. Überhaupt ist hier jeder voll des Lobes für seine Kollegen, so unterschiedlich sie sind. Die vielleicht schönste Szene von Score, der noch junge Steven Spielberg lehnt am Klavier und Komponist John Williams, spielt ihm ein mögliches Motiv für seinen neuen Science-Fiction-Film vor. Ohne diese Musik wäre E.T. nicht E.T. Filmmusik bewegt uns, lässt uns lachen, weinen, schenkt unvergessliche Momente. Auch für Regisseur Matt Schrader selbst ist seine Dokumentation eine echte Herzensangelegenheit. Um sich ihr angemessen widmen zu können, kündigte Schrader seinen Job beim Fernsehkonzern CBS und startete eine Crowdfunding-Kampagne für Score. Das Ergebnis ist eine in jedem Fall beeindruckende Fleißarbeit. Doch donnert der Film durch die Jahrzehnte, schaut wenig nach rechts oder links über den großen Ozean nach Europa, stoppt nur hier und da kurz, viel wird geredet. Manches Mal wünschte man sich, er möge kurz verweilen, kurz innehalten. Sind es doch gerade die Pausen, die Musik zum Klingen bringen.
Christine Deggau über Score, eine Geschichte der Filmmusik. Ein Film über das Vergessen und über bleibende Momente, das ist das Leuchten der Erinnerung. Und für Hauptdarsteller Donald Sutherland gab es auch während der Dreharbeiten einen bezeichnenden, unvergesslichen und bleibenden Moment.
I do remember one moment when they were.
Es gab einen besonderen Moment. Wir haben eine Szene gedreht, in der Helen und ich einfach nur mit dem Wohnmobil an der Kamera vorbeifahren sollten, in den Sonnenuntergang hinein. Und da habe ich mich zu ihr gedreht, ihr ganz tief in die Augen geguckt und gesagt, wenn wir wollen, können wir einfach weiterfahren. Gib Gas, hat sie gesagt. Und klar, habe ich erstmal auch drauf gedrückt, solange bis dann über Funk kam, hey, ihr könnt jetzt zurückkommen. Naja, wir hätten weiterfahren können, aber wir haben dann trotzdem angehalten. Ohne das Anhalten ist das tatsächlich fast auch schon die Geschichte des Films. Sutherland und Mirren auf Reisen. Und das wäre auch dann schon sehenswert, wenn man den beiden nur anderthalb Stunden lang beim Fahren zuschauen müsste. Dazu gibt es in das Leuchten der Erinnerung aber noch die Thematisierung von Altersgedächtnisschwund, unter dem Sutherland in seiner Rolle leidet. Ich hatte anfangs gedacht und auch damit gerechnet, dass ich Leute studieren muss, die unter Demenz oder Alzheimer leiden. Ich habe mich auch mit einem Bekannten getroffen, der unter Alzheimer leidet, und meine Mutter war ja an Demenz erkrankt und starb daran. Aber dann wurde mir klar, dass das nicht der Schlüssel für die Rolle ist und ich so nur eine Karikatur auf der Leinwand wäre. Also habe ich mich mit einer Organisation in Kontakt gesetzt, die Angehörige und Betreuer von Alzheimer- oder Demenzpatienten berät. Sie haben Trainingsvideos, die zeigen, was passiert und wie man damit umgeht. Die habe ich mir angeschaut und das hat dann für mich gut funktioniert. Es hat mich befreit, wenn man so will. So habe ich nicht so getan in meiner Rolle. In gewisser Weise ist es einfach alles so passiert. Wenn John was vergaß auf der Leinwand, dann hat er einfach was vergessen. Diese Unaufdringlichkeit der Krankheit in Sutherlands Spiel ist bemerkenswert. Der 82-Jährige mit fast 200 Film- und Fernsehauftritten in seiner langen Karriere spielt in das Leuchten der Erinnerung mit großer Gelassenheit. Er muss sich und anderen schon lange nichts mehr beweisen. Auch wenn er Anfang der 80er Jahre nach seiner grandiosen Zeit in den 70ern und vor den Dreharbeiten von Die Nadel fast seine Karriere hingeschmissen hätte. Durfte er aber nicht und im Nachhinein ist er auch ganz froh darüber.
And I did the film, The Eye of the Needle. I was in fact walking across the tarmac about 3 months later.
Ich habe den Film natürlich gemacht, Die Nadel. Aber 3 Monate später gab es eine interessante Begegnung auf dem Flugfeld in Glasgow im schottischen Nebel mit einer jungen Flugbegleiterin. Sie kam im Minirock und mit hohen Stiefeln durch diesen Nebel. Sie blieb vor mir stehen und sagte, oh, Sie sind Donald Sutherland. Sie sind ja nicht annähernd so hässlich, wie Sie im Fernsehen aussehen. Tja, Story of my life irgendwie.
Ach, you're Donald Sutherland, aren't you? I said, yes, I am. She said, you're not near as ugly as you are in the telly. That's kind of the story of my life.
Donald Sutherland, großartig zu sehen in Das Leuchten der Erinnerung. Und damit nochmal zurück zu Agnieszka Hollands Die Spur, der mehr ist und auch mehr sein soll als ein düsteres Märchen.
Agnieszka Holland beschreibt eine männlich beherrschte dörfliche Parallelgesellschaft, die sich generell über das Gesetz stellt. Eine Komplizenschaft von Polizisten, Lehrern, Priestern, die sich beim illegalen Jagen genauso decken wie beim Missbrauch von Frauen. Jäger im Film stehen für eine bestimmte Mentalität. Der Film ist nicht gegen die Jagd als solche gerichtet, sondern gegen eine Art von Hochmut und Missachtung dessen, was anders, schwächer, zerbrechlich ist und sich mir ergeben kann. Eine Allegorie auch auf die jüngste politische Entwicklung in Polen. Zwar entstand der Film vor dem phänomenalen Wahlsieg der PiS-Partei und traf doch auf traumwandlerische Art ins Schwarze, etwa was die umstrittenen Fellarbeiten im östlichen Urwald Białowieża betrifft, die die Staatsmacht ganz ähnlich begründet wie die Jäger im Film, bis hin zum totalen Machtanspruch einer Partei, die sich Gerichte, Medien und immer mehr staatliche Institutionen unterordnet, unter Missachtung und Herabwürdigung all jener, die bisher in diesen Institutionen gearbeitet haben. Hat die Regisseurin eine ausgesuchte Gegnerin der PiS-Partei das alles kommen sehen? Die Situation der Frauen, vor allem auch der Älteren, Rechte Schwächerer, Brutalität als Form der Machtausübung, Tierrechte, das alles waren immer schon politische Fragen. Nun aber kommen sie ins Zentrum, weil es sich gezeigt hat, dass sowohl Frauenrechte als auch Ökologie Hauptziele der Angriffe der neuen Machthaber sind.
Ich bin hier, um einen Mord anzuzeigen.
Ein Beitrag von Jan Palokat, Die Spur von Agnieszka Holland, jetzt im Kino. Die Berlinale und vor allem auch die Oscars, sie rücken langsam näher. An diesem Wochenende aber werden zunächst einmal die Golden Globes vergeben. Und auch wenn man sie als Gradmesser für die Oscars, wie sie gerne bezeichnet werden, nicht ganz so ernst nehmen sollte, kann man sie nicht ganz vergessen. Denn wenn beispielsweise Fatih Akins aus dem Nichts in der Kategorie fremdsprachiger Film einen Globe bekommt, dann steigen auch seine Chancen, bei den Oscars zumindest schon mal nominiert zu werden. Favoriten bei den Globes in diesem Jahr Das Flüstern des Wassers von Guillermo del Toro mit 7 und Spielbergs Feier des aufrechten Journalismus und der Washington Post-Verlegerin Die Verlegerin sowie der wunderbare Three Billboards Outside Ebbing mit 6 Nominierungen. Spannender aber als die Gewinner dürfte die eher für die Frechheit bekannte Show am Sonntag werden, denn in diesem Jahrgang gibt es nun wirklich so einiges an Skandalen und Skandalösem aufzuarbeiten und der Late-Show-Host Seth Meyers verspricht einen unterhaltsamen Abend. Einen Tipp noch zum Schluss. Bis zum 17. Januar gibt es griechisches spannendes Kino im Babylon, unter anderem auch mit den Filmen von Yorgos Lanthimos. Auf jeden Fall ein echter Kinotrip. Mehr Infos über inforadio.de. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.